Schön, euch zu sehen. In der Vorbereitung zu dem Predigttext heute gab es, während ich darüber nachdachte, was da so alles drinsteht, so eine kleine Erinnerung, nämlich an Märchen. Wer von euch mag alles Märchen? Ich auch. Genau, da gibt es ganz viele, ne? So Tausend und eine Nacht oder Gebrüder Grimm und Astrid Lindgren, wobei ich gar nicht weiß, ob die schon noch immer als Märchen gilt. Gibt es Lieblingsmärchen von euch? Habt ihr so ein Märchen, wo ihr sagt, ach, das könnte ich meinen Enkeln 17 Mal vorlesen oder aber das kann ich sie lieber auch permanent irgendwie mir an die Wand hängen? Aschenputtel. Ja, super, cool. Wer noch? Wer hat noch ein Lieblingsmärchen? Erzähl.
Vom Fischer und seiner Frau.
Ach, vom Fischer und seiner Frau. Wie cool. Darüber werde ich jetzt gleich reden. Ja, genau. War nicht abgesprochen. Astrid und ich haben uns heute nur begrüßt. Genau. Okay. Was noch? Was habt ihr noch für Märchen? Wie bitte? Okay. Okay, dann wollt ihr mir jetzt gerade nicht mehr verraten. Weswegen ich über den Fischer und seine Frau reden wollte, hat was damit zu tun, dass in vielen Märchen irgendwann eine Fee auftaucht und dich fragt, was ist dein größter Wunsch? Ihr kennt das, oder? Und dann gibt es beim Fischer und seiner Frau, ne, der hat einen Fisch und den wirft er dann wieder ins Wasser zurück. Und dann bekommt er die Gelegenheit, du darfst dir wünschen, was du willst. Dann geht er nach Hause und dann wird er von seiner Frau gescholten, weil er viel zu bescheiden gewünscht hat. Dann geht er wieder zurück und muss seinen Wunsch ergrößern. Ne? Wie heißt das? Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich es will. Ne? So, ja, genau. Ja. Das heißt also, ein Wunsch nach dem anderen. Oder ein Märchen in der Recherche habe ich gefunden, das heißt, die drei Wünsche, das kannte ich selber noch nicht, habe ich mir sogar durchgelesen. Ja? Auch da hast du, weil du etwas Gutes getan hast, die Chance gehabt, Wünsche zu formulieren. Und das, was diese Märchen alle miteinander gemein haben, ist, dass die gesamte Wünscherei eigentlich zu nichts bringt. Die führt zu nichts. Nur kurzweilig hat er dann ein großes Haus, der Fischer. Nur kurzweilig hat er dann einen vollen Topf. Am Ende sind gerade diese Märchen, auf die ich mich beziehe, bei Aschenputtel ist das was anderes, ja, so, aber auf die Märchen, auf die ich mich beziehe, sind es meistens dann Wünsche, die so für nichts und wieder nichts irgendwie rausgegeben werden und am Ende steht man mit leeren Händen da oder zumindest mit irgendwie fadenscheinigen Glücksmomenten. Warum komme ich auf Märchen, wenn ich die Predigt vorbereite? Es gibt eine Stelle in der Bibel, da fragt Gott Salomo, was möchtest du, dass ich dir gebe? Ich möchte euch diesen Text vorlesen, der steht im 1. Könige 3, die Verse 5 bis 15. Eines Nachts erschien in Gibeon der Herr dem Salomo im Traum und Gott sprach zu ihm, wünsche dir, was ich dir geben soll. Salomo antwortete, du hast deinem Knechte, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, weil er vor dir in treue Gerechtigkeit und aufrichtiger Gesinnung gewandelt ist. Du hast ihm große Gnade erwiesen und einen Sohn gegeben, der jetzt auf seinem Thron sitzt. Nun, Herr, mein Gott, hast du deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gesetzt, aber ich bin noch jung und habe keine großen Erfahrungen. Nun steht dein Knecht inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, dessen Menge niemand zählen kann. So wollest du deinem Knecht, also Salomo spricht hier von sich, ein hörendes Herz geben, damit er dein Volk regiere und zwischen dem Guten und dem Bösen unterscheiden könne. Wer könnte denn sonst dein starkes Volk regieren? Dem Herrn gefiel es wohl, dass Salomo diese Bitte an ihn richtete. Er antwortete, weil du nicht gebeten hast um langes Leben, auch nicht um Reichtum, noch um den Tod deiner Feinde, sondern um Weisheit und um ein offenes Ohr für alle Rechtsentscheidungen, werde ich deine Bitte erhören. Siehe, ich gebe dir hiermit ein weises und verständiges Herz. Vor dir gab es keinen wie dich und auch nach dir wird es keinen geben, der dir ähnlich ist. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, Reichtum und Ehre für dein ganzes Leben, sodass du zu deiner Zeit niemand unter den Königen dir gleich sein wird. Wenn du in meinen Wegen wandelst und meine Satzungen und Gebote hältst, wird dein Vater David es, wie dein Vater David es getan hat, dann werde ich dir auch ein langes Leben geben. Da erwachte Salomo. Was hättet ihr gewünscht, wenn Gott euch gefragt hätte? Was hättest du gesagt, wenn Gott dich gefragt hätte? Wenn Gott dich heute fragen würde. Es ist so schnell, ne? Salomo bittet eben um ein hörendes Herz und dass das alles richtig sein sollte, ja klar. Ja? Aber ich möchte gerne mit euch mal näher hinschauen, was das denn eigentlich bedeutet. Wie provokativ das eigentlich ist, was Salomo da macht. Lasst uns mal schauen, in welchem Kontext sind wir hier gerade. David ist vor einigen Jahren gestorben, hat ein großes Reich hinterlassen. Israel ist tatsächlich unter David groß und größer geworden. Salomo tritt eine Erbschaft an, die dazu beitragen soll, dass Israel gestärkt und stabilisiert werden soll und der Tempel endlich in Jerusalem aufgebaut werden soll. Auf seinem Totenbett gibt David Salomo noch verschiedene Aufträge. Dem einen soll er gnädig sein, dem anderen soll er lieber den Tod wünschen und so weiter. Also David ist da durchaus auch auf dem Bett, nicht immer sehr friedfertig gewesen, auf dem Totenbett. Aber Salomo tritt seine Erbschaft an und organisiert alles so, dass er tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als ihn Gott fragt, einen stabilen Thron hat. Kurz vorher hat er sich noch verheiratet mit einer ägyptischen Prinzessin, um sicherzustellen, dass sein gesamtes Reich uneinnehmbar ist. Und diesem Herrscher begegnet Gott im Traum. Der hat alles. Und fragt ihn, was möchtest du, dass ich dir geben soll? Und ich möchte gerne mit euch mal die Antwort, die Salomo hier gibt, in drei verschiedenen Facetten aufteilen. Die eine Frage ist, woher und wozu wünscht Salomo sich was? Er beginnt seine Rede, seine Antwort mit dem Bezug zu David. Dass David schon gesegnet wurde, dass er ein toller Mann war, ein toller König war, ein treuer, ergebener Knecht zu Gott. Und er macht deutlich, dass jetzt mit Salomo durchaus was anderes entstanden ist. Und ich glaube, wenn wir von Gott gefragt werden, hey, was möchtest du von mir? Dann ist das hier vielleicht der erste Link. Denn wenn wir mit Gott in eine Beziehung gehen, die so dicht ist, dass er mich fragt, rückhaltlos, was willst du, Birgit, von mir? Dann setzt er voraus, dass ich bereit bin, alles das, was in meiner Vergangenheit irgendwann mal Regel war, durchaus in der Vergangenheit stehen lassen kann. David war David und jetzt, so sagt Salomo, nun Herr, sitzt dein Sohn, dein Knecht auf dem Thron, den du dorthin gesetzt hast. Das heißt, wenn Gott uns fragt, dann hat das immer was mit einer Zeitenwende zu tun. Immer etwas mit einem Abwenden von dem, was war, was bis heute war, bis heute Morgen. Wenn ich jetzt Gott frage, dann ist das, was heute Morgen war, nicht mehr. Das heißt nicht irrelevant, aber es ist nicht mehr die Maßeinheit, an der ich mich irgendwie ausrichte, sondern jetzt, Herr, sind du und ich wichtig. Jetzt, Herr, geht es um dich und um mich. Erlebt ihr das schon mal so? Wenn ihr im Gebet seid, in der stillen Zeit, dass ihr auf einmal begreift, das, was ich bisher geglaubt habe, über dich, mein Gott, über mich, über meine Menschen, die um mich herum sind, das gilt auf einmal nicht mehr, weil ich was begreife. Kennt ihr das? Dass auf einmal eine Zeitenwende eingetreten ist? Weil die Begegnung zwischen dir und deinem Gott so verändernd ist, dass andere Maßstäbe in deinem Leben eine Rolle spielen können. Das zweite ist was? Also woher und wozu? Achso, nee, wozu habe ich ja noch nicht beantwortet, entschuldigt. Wozu möchte Salomo dieses Herz, von dem wir hier die ganze Zeit reden? Er möchte Recht sprechen. Und zwar richtiges Recht. Auch das hängt eng mit dem zusammen, wie sehr ich bereit bin, Gott in meinem Leben eine Zeitenwende vornehmen zu lassen. Denn wie sehr, vielleicht geht es euch nicht so, aber mir geht es nicht selten so, bin ich davon überzeugt, dass alles das, was ich in der Vergangenheit gesammelt habe über jemanden, dazu führt, dass ich jetzt bewusst ein Urteil über ihn oder sie treffen kann. Und das stellt Salomo mit dieser Bitte in Frage. Ich brauche dieses Herz, damit ich die Zeitenwende zulassen kann und Recht spreche, so wie es richtig ist. Wenn du weiter zuhörst, das ist jetzt eine Triggerwarnung, dann musst du aufpassen, solltest du und ich Tendenzen zur Selbstgerechtigkeit haben. Denn die ist mit dieser Haltung ad absurdum geführt. Ich möchte euch gerne erklären, warum. Denn worum bittet Salomo? Salomo bittet um ein hörendes Herz. Je nachdem, welche Übersetzung du hast, findest du gehorsames Herz oder verständiges Herz. Was kennt ihr noch für Beschreibungen vom Herzen in der Bibel? Erzählt mal. Was gibt es noch? Bitteschön.
Steinernes Herz.
Was noch?
Ein gutes Herz
gibt es auch, ja. Was noch? Wie bitte?
Ein reines Herz.
Ein verhärtetes Herz.
Ein ungeteiltes.
Ein zerbrochenes. Wir haben schon einige Sachen, genau. Jede Menge. Es gibt ganz viele Beschreibungen. Und warum? Im Hebräischen ist es so, dass das Herz das Zentrum ist von Gefühlen, vom Verstand und von deinem Urteilsvermögen. Das ist nicht nur die Pumpe. Das ist auch nicht nur das Gefühl, oh, ich habe dich so lieb. Sondern das Herz ist das Zentrum, in dem du und ich über unsere Gefühle, über unseren Verstand Urteile fällen und daraus unser Handeln entwickelt wird. Salomo bittet hier um ein hörendes Herz. Und ich habe mich mal auseinandergesetzt mit Hören. Im Training und Coaching, ihr wisst ja, dass ich da unterwegs bin, gibt es eine Beschreibung von insgesamt 4 verschiedenen Qualitäten, wie man hören kann. Die erste Qualität ist die des Downloadens. Das heißt, du und ich, wir begegnen uns und ich höre einfach nur das, was ich sowieso schon von dir kenne. Ja, typisch Hans. So redet der eben. Typisch Caro. So redest du eben. Nichts Neues. Ich lade einfach nur runter, ich höre einfach nur ab, was der andere meiner Meinung nach sowieso immer bringt. Bedauerlicherweise gibt es das nicht nur in unschönen Situationen, sondern also ich ertappe mich auch manchmal im Gespräch mit Markus so, dass ich dann denke, ach ja, so typisch, ne? Hätte ich ja gar nicht fragen brauchen. Na so. Das ist Downloaden. Und wahrscheinlich kennt ihr das alle, dass man sich bei dem einen oder anderen in ein Gespräch begibt und dann nicht mehr so richtig zuhört, weil, ach ja, das ist ja irgendwie der Mirko oder aber die Inga oder wer auch immer. Das heißt, über das Downloaden versäume ich, neue Aspekte zu hören. Über das Downloaden versäume ich, wirklich in Beziehung zu gehen. Die zweite Qualität des Zuhörens ist der Effekt nach außen, so nennen wir das. Höflich wie wir sind, schweigen wir, bis der andere fertig ist. Und dann haben wir uns alles schon zurechtgelegt und hauen einfach raus, was wir so gedacht haben. Meistens ist das nicht wirklich in Bezug zu dem, was der andere oder die andere gesagt hat, aber man redet irgendwie miteinander. Mit Zuhören hat das wenig zu tun. Es ist eher so ein Abklatsch von deine Meinung, meine Meinung, deine Meinung, meine Meinung, deine Meinung, meine Meinung. Das ist die zweite Qualität vom Zuhören. Also ich kenne die. Ich kenne die in Meetings, ich kenne die in Veranstaltungen, ich kenne die in Gemeindeversammlungen. Ich kenne die Art des Zuhörens. Die dritte Qualität des Zuhörens ist der Effekt nach innen. Ach du Schande, jetzt muss ich mich wieder mit Mirko unterhalten. Boah, ey, das ist mir so egal, was der sagt. Das geht mir so sehr am Popo vorbei. Das ist mir sowas von schnurzepiep egal. Weil, downloaden, ich sowieso weiß, was der sagt. Und Effekt nach außen, ich gewappnet bin. Und der Effekt nach innen, es mich eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert. Keine Lust mehr zu haben. Und ich muss euch sagen, das kenne ich auch. Ich kenne auch Momente, Beziehungen, Gespräche, in denen ich keinen Bock mehr habe. Und ich keine Kraft mehr habe. In denen mir das eigentlich egal ist, was du, mein liebes Gegenüber, lieb kann man dann auch in Klammern setzen, so tust und sagst und denkst. Ich möchte gerne das große Bild nochmal holen. Wir reden über das hörende Herz, von dem Salomo redet. Was er sich wünscht, um recht zu sprechen. Jetzt stellt euch vor, in diesen ersten drei Qualitäten würde Salomo auf den Richterstuhl gehen. Da kommen dann, nämlich sofort nach dieser Stelle, kommt das Beispiel mit diesen beiden Prostituierten, die sich um das Baby streiten. Ja, dann hätte der einfach nur, ach, zwei Prostituierte. Oder Effekt nach außen, er hätte denen gar nicht zugehört. Die hätten einfach nur geschrien und gestrampelt und er hätte dann irgendwas entschieden. Oder Effekt nach innen, ach, zwei Frauen. Keine Ahnung, in meiner Gesellschaft haben die nicht so viel Wert. Ist doch egal. Das wären die drei Qualitäten, in denen hätte Salomo sonst recht gesprochen. Und jetzt möchte ich euch vorstellen, dass ihr und ich, dass wir doch allzu oft in diesen Qualitäten einander begegnen, oder? Stellt euch vor mir ist ein großer Kreis. Ich habe leider das Seil vergessen. Ja, ein großer Kreis vor mir. Und wenn ich in diesen Kreis gehen würde, würde ich Beziehung zulassen, sowohl zu meinem Gegenüber als auch zu meinem Gott. Diese drei Qualitäten sorgen aber darum, dass ich um den Kreis herumpirsche und alles dafür tue, ja nicht in Beziehung zu gehen, sondern immer nur in meiner schönen kleinen eigenen Welt, in meiner eigenen Selbstgerechtigkeit. In all dem, was ich mir so richtig schön zurechtgelegt habe. An Erklärungen, an Begründungen. An allem, was ich aufgebaut habe, um die Zeitenwende, die durch eine Begegnung mit unserem Gott möglich wäre, zu verhindern. Salomo bekommt das hörende Herz. Und bevor ich euch die vierte Qualität des Zuhörens erkläre, möchte ich einmal mit euch nochmal zurück in den Text gehen. Im Vers 11 gibt Gott Salomo das, was er möchte, ein hörendes, ein verständiges Herz, damit er recht sprechen kann. Und im Hebräischen ist das, was Gott ihm hier gibt, heißt das Mishpat oder Meshpat. Einen Moment, da muss ich gucken. Meshpat, glaube ich. Mishpat heißt es, genau. Mishpat im Hebräischen bedeutet das Gesetz hören. Und zwar nicht das Gesetz falsch oder richtig, verwerflich oder bewundernswert, sondern das Recht hören, das Gericht hören nach den göttlichen Prinzipien, um zu verstehen, wie eine Entscheidung entwickelt wird. Das heißt Mishpat. Sich nach dem auszurichten und hören zu wollen, wie die göttlichen Prinzipien sind, die über mein Gegenüber Aussagen treffen. Ich habe gesagt, Triggerwarnung. Mishpat bedeutet die vierte Qualität des Zuhörens. Wenn ihr euch hier den Kreis vorstellt, dann ist es eine Entscheidung, hineinzugehen und verstehen zu wollen, was mein Gegenüber meint. Verstehen zu wollen, was sie oder ihn bewegt. Verstehen zu wollen heißt nicht, dass ich alles richtig finden muss, was mein Gegenüber tut, sagt. Das heißt es nicht. Aber verstehen zu wollen bedeutet, mich meinem Gegenüber ganz und gar erst einmal zuzuwenden. Den Kreis um uns zu schließen. Beziehung zu ermöglichen. Mishpat bedeutet, dass ich die Prinzipien Gottes als Richtschnur für mich und mein Denken etabliere und nicht meine Geschichten, nicht mein Sammelsurium an Begründungen, nicht meine ganzen Anekdoten an schönen oder schlimmen, sondern dass ich Gottes Prinzipien in mein Herz eingravieren lasse. Und Gottes Prinzipien, um Gerechtigkeit, um Recht zu sprechen, um Gerechtigkeit herzustellen, das ist eine großartige Sache. Da geht es um ein Wie, die dritte Frage. Woher, wozu, was genau und wie geht das? Gerechtigkeit, wenn wir göttliche Gerechtigkeit in unserem Herzen lassen, dann entsteht Frieden. Nicht ein Frieden, der heile, heile Gänschen macht. Auch kein Frieden, der einfach nur den Streit draußen lässt. Frieden, der dafür sorgt, dass du und ich uns so begegnen, weil wir darauf vertrauen können, dass ich daran interessiert bin, dich zu sehen. Dass du daran interessiert bist, mich zu sehen. Das ist Gottes Prinzip. Die Gerechtigkeit Gottes besagt, dass jeder und jede von uns das von ihm erhält, was wir brauchen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Das sagt er im verlorenen Sohn, das sagt er im Gleichnis von dem Schuldner. Die ganze Bibel ist davon voll. Gottes Prinzip ist, dafür zu sorgen, dass du und ich das bekommen, was wir brauchen. Und wenn du und ich ein hörendes Herz haben möchten, was Mischpat erlebt und aushält, dann gilt es genau darum, in diesem Prinzip einander zu begegnen. Im Jesaja 32 bedeutet Gerechtigkeit Frieden, aber auch Ruhe. Ruhe aber nicht im Sinne von Schweigen, im Sinne von Stillsein, sondern Ruhe im Sinne dessen, ich bin gelassen, ich bin angekommen, weil ich mich in meiner Begegnung, in meiner Beziehung mit Gott wohlfühle, gesehen fühle, geliebt weiß, aber auch, weil ich das als Prinzip in meine Beziehung hineintragen kann. Ich möchte, dass du dich in meiner Gegenwart wohlfühlst. Ich möchte, dass du dich in meiner Gegenwart gesehen fühlst. Ich möchte, dass du dich in den Gesprächen mit mir, von mir geschätzt weißt. Was wäre, wenn dein Herz Mischpat erleben würde? Was wäre, wenn in deinem und meinem Herzen die vierte Qualität, einander verstehen zu wollen, Raum gewinnt? Was würde sich ändern? Was würde sich ändern in dir, aber auch in deinen Beziehungen? Was würde sich ändern, wenn du und ich mutig genug wären, Gottes Zeitenwende zuzulassen, um uns neu ausrichten zu lassen, aufeinander, damit unser Gott, so wie er bei Salomo großen Segen ausschüttet, damit unser Gott in deinem Leben und in unserem gemeinsamen Leben Segen ausschüttet. Gott fragt heute: Gib mir dein Herz. Und die Antwort darfst du ganz alleine geben. Amen.